Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst beruft Bischofssynode zu Familie ein. Freiburger Handreichung zu wiederverheiratete Geschiedene sorgt für Diskussion. Und Franziskus informiert sich laufend über Lage auf Lampedusa. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Weltkirche. Ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus hat für Oktober 2014 eine Sonderbischofssynode zur Familienpastoral angekündigt. Vom 5. bis 19. Oktober werden also Vertreter der Ortskirchen über die pastoralen Herausforderungen der Familie im Rahmen der Evangelisierung beraten. Das teilte das Vatikanische Presseamt an diesem Dienstag mit. Dabei solle auch über das Thema wiederverheiratete Geschiedene gesprochen werden, hieß es im Pressesaal. Das Thema wiederverheiratete Geschiedene sorgt derzeit in Deutschland und darüber hinaus für große Diskussion. Eine Handreichung des Seelsorgeamtes der Erzdiözese Freiburg sorgt nämlich für Aufsehen. Unter dem Titel Menschen begleiten, auch beim Scheitern von Ehen, geht das Papier auf den Kirchenumgang mit Katholiken ein, die nach einer zivilgeschiedenen Ehe ein zweites Mal geheiratet haben. Die Handreichung zeigt auf, unter welchen Voraussetzungen Seelsorger solche Menschen zu den Sakramenten und Kirchenämtern zulassen können. Das Sakrament der Ehe bleibt jedoch unangetastet, erklärte Bistumssprecher Robert Eberle am Montag. Vatikansprecher Federico Lombardi warnte indes vor Sonderwegen bei der Familienpastoral. In dieser Frage sei ein einheitliches Vorgehen der Kirche notwendig, betonte Lombardi auf Anfrage an diesem Dienstag. Wörtlich sagte er, Sonderlösungen von Seiten einzelner Personen oder örtlichen Stellen laufen Gefahr, Verwirrung zu stiften. Bei der Freiburger Initiative für wiederverheiratete Geschiedene handelt es sich nicht um eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz oder des Freiburger Erzbischofs, so Lombardi. Eine Sonderbischofssynode zur Familienpastoral werde eben im Oktober im Vatikan stattfinden. Wie der Rektor des Seelsorgeamtes der Erzdiözese Freiburg, Domdekan Andreas Mörle, betonte, hatten an der Handreichung auch Theologen mitgearbeitet.
Also ich denke, die Sakramentenpastoral wollen wir gerade nicht verändern. Uns geht es darum, mit diesen Menschen Wege gehen zu können. Selbstverständlich haben wir im Pastoralrat in verschiedenen Formen auch uns beraten lassen durch die wissenschaftliche Seite. Was aber jetzt speziell die Handreichung will, ist dies für die konkrete Pastoralwege aufzuzeigen.
Eine Aufweichung geltender theologischer Grundsätze will der Seelsorger mit der pastoralen Handreichung nicht verbunden sehen.
Ganz wichtig ist natürlich, dass wir die Theologie nicht verändern, dass es sozusagen grundsätzlich nicht möglich ist, aber in der konkreten Situation nach Prüfung auch der verschiedenen Faktoren durchaus möglich sein kann, dass jemand eine Gewissensentscheidung fällt, die Sakramente zu empfangen, und dies ist dann auch zu respektieren.
Das Papier benennt unter anderem Voraussetzungen, damit Wiederverheiratete künftig an den Sakramenten teilnehmen können. Wie das im Alltag der Seelsorge aussehen könnte, schildert Domdekan Mörle so.
Also ich kann mir vorstellen, dass ein wiederverheiratetes Paar in einer gewissen Versöhntheit lebt, auch mit der bisherigen Lebensgeschichte, dass es wirklich der ganz tiefe Wunsch ist, sein eigenes Leben, das Leben miteinander aus dem Glauben zu gestalten, und dass von daher nach Abwägung aller Umstände, auch in meinem Gespräch mit dem zuständigen Seelsorger bzw. Pfarrer, die Option bzw. die Erkenntnis reift, dass in dieser konkreten Situation ein Zugang zu den Sakramenten stimmig ist.
Hören Sie weitere Reaktionen zum Dokument aus Freiburg, zusammengestellt von Gudrun Seiler.
In der Diskussion um den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen hat der Berliner Kardinal Rainer Maria Wölki den Vorstoß des Erzbistums Freiburg in der Tendenz begrüßt. Geschiedene, die wieder geheiratet haben, leben in unseren Pfarrgemeinden und sie sind hier willkommen, sie gehören zu uns, sagte der Erzbischof am Dienstag in Berlin. Wölki erklärte, die pastorale Not, die damit verbunden ist, kenne ich gut, sie brennt mir unter den Nägeln. Es sei richtig, darauf den Blick zu richten. Der Vorsitzende der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, begrüßt die Handreichung aus der Erzdiözese Freiburg. Die Arbeitsgruppe in der Bischofskonferenz werde sich eingehend damit befassen und sie in die weiteren Überlegungen einbeziehen, kündigte Bode an. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sieht in den neuen Freiburger Seelsorgeleitlinien einen Beitrag zu einem nicht abgeschlossenen Diskussionsprozess in der Deutschen Bischofskonferenz. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn begrüßte es, dass wiederverheirateten Geschiedenen im Erzbistum Freiburg die heilige Kommunion ermöglicht werden soll. Es werden Wege aufgezeigt, wie für Menschen, denen der Glaube wichtig ist, wieder der Weg geöffnet werden kann zur vollen Teilnahme am kirchlichen Leben, sagte ZDK-Präsident Alois Glück am Dienstag dem Radiosender Bayern 2. Das Erzbistum Köln hat zurückhaltend auf die Freiburger Handreichung reagiert. Der Hauptabteilungsleiter Seelsorge im Generalvikariat des Erzbistums Köln, Markus Bosbach, erklärte gegenüber dem Domradio, dass die Arbeitshilfe der Erzdiözese Freiburg das Erzbistum Köln überrascht habe. Vieles von dem, was dort geschrieben ist, könnte das Erzbistum Köln teilen, aber insgesamt kommt das Thema jetzt doch wieder in die Öffentlichkeit und nicht dorthin, wo wir glauben, dass es besser aufgehoben ist, in die konkrete Seelsorge, so Bosbach wörtlich.
Papst Franziskus informiert sich laufend über die derzeitige Lage in Lampedusa. Nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama vor der Mittelmeerinsel hat Franziskus den päpstlichen Almosenmeister Kurienerzbischof Konrad Krajewski auf die Insel entsandt. Krajewski wird 2 Tage lang die Bergungsarbeiten der Opfer mitverfolgen. Für den maronitischen Erzbischof von Zypern, Josef Swaif, handelt es sich um eine Tragödie, die nicht nur die Mittelmeerinsel betrifft. Alle Europäer seien gleichermaßen für das Drama mitverantwortlich, so der maronitische Erzbischof gegenüber Radio Vatikan.
Es ist doch eine Tatsache, dass niemand wirklich glücklich ist, sein Land verlassen zu müssen. Die Flüchtlinge, die nach Europa kommen wollen, tun das nicht, weil sie hier ihre Ferien verbringen wollen. Sie verlassen ihr Land, weil sie leiden und auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Das müssen wir respektieren.
Nach Angaben italienischer Behörden wurden nach dem Schiffsunglück bisher mehr als 180 Tote geborgen. Es bestehe kaum noch Hoffnung, dass unter den rund 100 noch vermissten Bootsflüchtlingen noch Überlebende sind.
Ich verstehe, dass es eine Einwanderungspolitik mit Regeln und offiziellen Abläufen geben muss. Wichtig ist und bleibt jedoch, dass immer ein Kontext des Respekts geschaffen wird. Wer Hilfe braucht, dem muss geholfen werden. Ich rufe darum die politischen Verantwortlichen auf, sich verstärkt für eine gastfreundliche Politik einzusetzen, damit Flüchtlinge eine Chance haben.
Die Ostkirchenkongregation des Vatikans gedenkt der Opfer der Tragödie von Lampedusa mit einem Gottesdienst in den Grotten des Petersdoms. Die Messe findet am Mittwoch statt. Dem Gottesdienst wird der Präfekt der Ostkirchenkongregation, Kardinal Leonardo Sandri, vorstehen, der die Messe zusammen mit Bischöfen aus Äthiopien und Eritrea zelebrieren wird. Papst Franziskus hatte am Sonntag mit Zehntausenden von Besuchern auf dem Petersplatz während seines Angelusgebets für die Opfer von Lampedusa gebetet. Die Bischöfe aus Äthiopien und Eritrea halten sich gegenwärtig zu Gesprächen im Vatikan auf. Deutschland. Die Baukosten für das Limburger Diözesanzentrum belaufen sich auf rund 31 Millionen Euro. Das teilte das Bistum mit. Darin sind auch die Kosten für den Bau des bischöflichen Hauses am Limburger Domberg enthalten. Damit fallen die Kosten weit höher aus als bisher auch von Kritikern angenommen. Ursprünglich waren 5,5 Millionen Euro angesetzt. Die Summe von 31 Millionen Euro habe die von Diözesanbischof Franz Peter Theberts van Elst für diesen Monat angekündigte verwaltungsinterne Kostenrechnung ergeben, so das Bistum.
In Belgien wird über eine Erlaubnis der Euthanasie auch für Minderjährige debattiert. Geschockt darüber ist die katholische Kirche in dem Land, berichtet der Erzbischof von Mechelen-Brüssel, André-Joseph Léonard, gegenüber Radio Vatikan. Die Euthanasie-Debatte war vergangene Woche wieder losgegangen, nachdem sich ein 44-jähriger belgischer Mann, der früher eine Frau war, mittels Euthanasie umbringen ließ. Er hatte zuvor erklärt, dass er nach seiner misslungenen Geschlechtsumwandlung unerträglichen psychischen Leiden ausgesetzt gewesen sei. Nun diskutiert das Land darüber, ob das im Mai 2002 in Kraft getretene Gesetz über legale Euthanasie auch noch ausgeweitet werden solle. Erzbischof Léonard warnt vor einer gefährlichen Entwicklung.
l'allargamento della legislazione a proposito dell'eutanasia.
Bei der politischen Debatte geht es um eine Ausweitung der Euthanasie, die auch Minderjährige und psychisch kranke Menschen betrifft. Das ist für die Gesellschaft sehr gefährlich, wenn das erlaubt werden sollte. Mir ist wichtig, dass wir darüber reden. Als Bischofskonferenz haben wir schon Klartext gesprochen und werden das auch weiterhin tun. Denn wenn man eine Tür für die Euthanasie öffnet, dann wird ein ganzes Tor aufgerissen. Es gibt dann kein Zurück mehr.
Erzbischof Léonard will eine breite Debatte in der Gesellschaft und in Politik anstoßen, und zwar mit rationalen Argumenten.
Die Projekte riguardano i minori.
Sterbehilfe für Minderjährige ist doch auch juristisch unlogisch. In Belgien, und das gilt auch anderswo, dürfen Minderjährige beispielsweise keine Verträge unterzeichnen und auch nicht heiraten. Sie dürfen auch nicht ein Auto lenken. Aber dafür dürften sie künftig legal um Sterbehilfe bitten und das ohne die Einwilligung ihrer Eltern. Das ist doch unlogisch. Das gilt übrigens auch für psychisch kranke Menschen.
Non è logico anche la possibilità dell'eutanasia. Demente che permesso farti morire.
Ein Christ ist jemand, der ein Herz zum Beten und zum Vergeben hat. Das hat Papst Franziskus bei der Morgenmesse in der Casa Santa Marta im Vatikan betont. Das Tagesevangelium von diesem Dienstag spricht von Martha, der Patronin des Gästehauses, in dem der Papst residiert. Gebete können auch Wunder bewirken, sagte Franziskus. Sie sollten aber niemals bloß ein mechanischer Akt sein. Martha und der Prophet Jonas seien beide dafür bekannt gewesen, dass sie nicht beten konnten, erinnerte der Papst. Im Evangelium wendet sich Martha mit der Bitte an Jesus, ihre Schwester Maria aufzufordern, sie möge ihr bei der Hausarbeit helfen, statt beim Herrn zu sitzen und ihm zuzuhören. Jesus antwortet ihr, Maria habe das Bessere gewählt. Papst Franziskus in seiner Auslegung:
Agli occhi della sorella era perdere tempo.
Martha glaubte, dass ihre Schwester mit Jesus nur Zeit verlor und vielleicht auch ein bisschen verträumt wäre. Maria sah den Herrn so wie ein verwundertes Mädchen. Wer will eine solche Frau bei sich haben? Der Herr, indem er sagte, Maria habe das Bessere gewählt, denn sie hörte dem Herrn zu und betete mit ihrem Herzen. Das war kein Gebet der Worte, sie plapperte nicht wie ein Papagei nach. Nein, sie betete mit ihrem Herzen. Wir wissen doch, dass das Gebet Wunder wirken kann.
Das Wunder eines Gebetes habe auch für die antike Stadt Ninive eine Rolle gespielt, wie es in der ersten Lesung hieß. Der Prophet Jonas verkündet die Zerstörung der Stadt. Diese bleibt aber verschont, weil die Einwohner, indem sie der Prophezeiung glaubten, Gott um Vergebung baten. Jonas habe seinerseits falsch gehandelt, so der Papst.
Questo testardo Jonah.
Jonas war ein Sturkopf. Er ging und verkündete Unglück, aber er betete nicht. Er bat nämlich Gott nicht um Verschonung oder um Vergebung für seine Mitmenschen. Jonas schlug einfach auf diese Menschen ein. Er war ein Rächer, der dachte, er handle richtig. Doch er war einfach nur ein Egoist. Das sah man, als er auf Gott böse wurde, weil der Herr das Volk von Ninive verschont hatte.
Ein mechanisches Gebet verglich der Papst mit Pessimismus oder Rachegelüsten, Versuchungen, vor denen ein Christ sich hüten solle, so der Papst.
Wenn wir nicht beten, heißt das, dass wir vor unserem Herrn die Tür verschließen. Vor einer verschlossenen Tür kann auch Gott nichts machen. Öffnen wir also unsere Türen dem Herrn. Das gilt insbesondere dann, wenn wir in Not sind oder Probleme haben. Er kann uns nämlich immer weiterhelfen. Beten heißt also, dem Herrn die Türen zu öffnen. Maria hat das im Gegensatz zu Martha getan.
Questa Maria che ha scelto la parte migliore e ti fa vedere la strada.
Und damit endet Treffpunkt Weltkirche. Aus dem Studio in Rom verabschieden sich Gudrun Seiler und Mario Galgano. Heute Abend geht es bei uns weiter mit dem zweiten Teil der Radioakademie mit dem Titel Der Glaube der Benediktinerinnen. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.